an Brücke der A100 so schnell wie möglich neu zu bauen. Der CDU-Politiker begrüßte im rbb24-Inforadio, dass der Bund gestern zugesagt hat, 150 Millionen Euro für eine neue Autobahnbrücke bereitzustellen. Jetzt müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.
Meine Erwartungshaltung ist, dass wir hier wirklich alle Instrumente ziehen, dass die Baumaßnahmen nach Möglichkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen, dass wir schnellstmöglich den Verkehrsfluss wieder sichern. Das geht leider nicht in wenigen Wochen und auch nicht in wenigen Monaten. 2 Jahre wäre eine gute Zeit eigentlich, obwohl das auch schon ganz schön eine Belastung bedeutet, 2 Jahre.
Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, CDU. Die Brücke ist seit rund 2 Wochen wegen Schäden komplett gesperrt. Inzwischen ist deshalb auch der S-Bahn-Ring unterbrochen. Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch legen heute die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vor. Wie vorab bekannt wurde, ist die Zahl der erfassten Straftaten insgesamt gesunken. Zugleich nahm die Zahl der Gewalttaten zu. Aus dem Hauptstadtstudio Björn Dake.
Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr gut 5,8 Millionen Straftaten. Das sind 1,7% weniger als im Jahr davor. Die Gewalt nimmt zu. Die Statistik des Bundeskriminalamts verzeichnet laut Berichten ein deutliches Plus bei Kindern, Jugendlichen und nichtdeutschen Tatverdächtigen. Die höhere Kriminalität von Ausländern in der Statistik hängt demnach auch damit zusammen, dass deren Anteil in der Bevölkerung insgesamt steigt. Die polizeiliche Kriminalstatistik sorgt immer wieder für Kritik, denn sie kann das Kriminalitätsgeschehen nicht realistisch abbilden. Auf der einen Seite werden viele Straftaten nicht angezeigt, auf der anderen Seite enthält sie alle Tatverdächtigen, auch die, die später von Gerichten freigesprochen werden.
US-Präsident Trump will seine Zollpolitik weiter verschärfen und heute neue Zölle bekannt geben. Es wird damit gerechnet, dass er sogenannte reziproke Zölle verkünden wird. Das bedeutet, dass die USA die Abgaben überall dort anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Morgen treten in den USA außerdem pauschale Aufschläge auf Autoimporte in Kraft. Die IG Metall-Vorsitzende Benner sagte im rbb24-Inforadio, man sei in Deutschland stark abhängig von der Autoindustrie. Um die Auswirkungen zu begrenzen, seien Verhandlungen auf europäischer Ebene wichtig. Außerdem müsse die Autoproduktion in Europa samt Zulieferern unterstützt werden. Die französische Justiz will rechtzeitig vor der nächsten Präsidentenwahl entscheiden, ob die Rechtspopulistin Le Pen doch noch antreten darf. Das zuständige Gericht teilte am Abend mit, ein Berufungsurteil sollte bis Sommer 2026 möglich sein. Aus Paris, Kai Rienecker.
Die Wahl findet regulär im Frühjahr 2027 statt. Bislang sieht es so aus, als wolle der französische Präsident Macron sein Mandat auf jeden Fall bis dahin fortführen, obwohl seine Parteienformation keine eigene Mehrheit im Parlament besitzt. Voraussetzung dafür, dass seine politische Gegnerin Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 2027 doch noch antreten kann, wäre, dass das Berufungsgericht anders entscheidet als die Richter in erster Instanz. Die rechtspopulistische Politikerin ist am Montag verurteilt worden, weil sie Gelder des Europäischen Parlaments für eigene Parteizwecke veruntreut hat. Neben einer 4-jährigen Haftstrafe, zur Hälfte auf Bewährung, und einer Geldstrafe darf Le Pen mit sofortiger Wirkung 5 Jahre nicht bei Wahlen antreten.
In der Innenstadt von Frankfurt-Oder soll am Morgen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Mehr als 2000 Anwohner mussten deshalb ihre Wohnungen verlassen. Das Wohngebiet Halbe Stadt darf seit 7 Uhr nicht mehr betreten werden, wie eine Sprecherin der Stadt mitgeteilt hat. Von der Evakuierung sind auch ein Ärztehaus, Supermärkte, das Theater Kleistforum und ein Mehrgenerationenhaus betroffen. Mehrere Straßen sind gesperrt. Die 250 Kilogramm schwere Splitterbombe ist vorgestern bei Bauarbeiten entdeckt worden. Der US-Schauspieler Val Kilmer ist tot. Er starb im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie seine Tochter mitteilte. Kilmer wurde bekannt als Iceman in dem Actionfilm Top Gun. Später spielte er unter anderem den Musiker Jim Morrison in The Doors und Batman in Batman Forever. 2014 erkrankte er an Kehlkopfkrebs, erholte sich aber und stand 2022 noch einmal für Top Gun Maverick vor der Kamera. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst grau oder trüb, später meist sonnig und trocken, maximal 16 bis 18 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 3 Grad, in Friedrichshagen 1, in Strausberg 3, in Perleberg 0 Grad. Morgen überwiegend sonnig, wenige Wolken, 19 bis 20 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Wir schauen hier gleich nach Ungarn. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu, der besucht heute Viktor Orban, den ungarischen Präsidenten. Und eigentlich müsste Netanyahu festgenommen werden, denn es gibt einen Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gegen ihn. Aber der wird wohl nicht vollstreckt. Was das über Ungarn erzählt und über den Strafgerichtshof, besprechen wir gleich in der Frage des Tages.
Song von Django Reinhardt, hier gespielt von Pirelli Lagren, Place de Beaucaire auf Radio 3. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der reist heute nach Ungarn, eingeladen vom ungarischen Präsidenten Viktor Orban. Eigentlich liegt gegen Netanyahu ein Haftbefehl vor vom Internationalen Strafgerichtshof wegen mutmaßlichen Angriffen auf die Zivilbevölkerung in Gaza. Der Haftbefehl, der gilt seit November letzten Jahres und auch Ungarn hat sich eigentlich allgemein dazu bekannt, die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs zu vollstrecken. Aber Viktor Orban scheint sich daran nicht zu halten. Er hat Netanyahu demonstrativ eingeladen und er hat ihm garantiert, diesen Haftbefehl nicht zu beachten, wenn es zu diesem Besuch kommt. Ist das eine Demonstration von Macht?
Die Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Andres Feil.
Guten Morgen, Herr Feil. Muss man hier sagen, ja, Ungarn, guten Morgen. Muss man sagen, Ungarn missachtet internationales Recht?
Ja, das muss man sagen. Also definitiv. Wenn man jetzt erstmal genau hinschaut, also der Internationale Strafgerichtshof macht seine Arbeit und das haben ja 124 Staaten 1998 genauso beschlossen. Der Gerichtshof ist ja für die Verfolgung von besonders schweren Straftaten wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zuständig. Und zwar immer dann, wenn eben die Verfolgung mit rechtsstaatlichen Mitteln in dem Land, in dem eben die Verbrechen passiert sind, beziehungsweise aus dem die Täter kommen, wenn das nicht gewährleistet werden kann. Das macht also, ist wirklich im besten Sinne ein großer Fortschritt, auch im Sinne des Menschenrechts. Und das Gericht achtet, das muss man ganz klar sagen, es achtet ja sehr darauf, sich nicht einseitig politisch instrumentalisieren zu lassen. Und auch genau in diesem Fall, die Haftbefehle wurden ja nicht nur gegen Netanyahu, sondern auch gegen drei Hamas-Führer beantragt. Und dem Strafgerichtshof kann aus meiner Sicht deshalb eben nicht vorgeworfen werden, jetzt gerade mit antisemitischem Impetus ausschließlich gegen den israelischen Präsidenten zu ermitteln. Israel hat ja zwischenzeitlich zwei und möglicherweise sogar alle drei der angeklagten Hamas-Führer liquidiert. Und nur deshalb stehen sie jetzt nicht mehr auf der Antragsliste zur Vollstreckung der Haftbefehle. Die Vorwürfe gegen Netanyahu, also Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die wiegen nach den Ermittlungen, nach den bisherigen Ermittlungen des Gerichts so schwer, dass sie eben einen Haftbefehl rechtfertigen. Und deshalb müsste Netanyahu eigentlich festgenommen werden, wenn er jetzt in Budapest aus dem Flugzeug steigt. Und davon will eben bekanntermaßen jetzt Orbán nichts mehr wissen. Im Gegenteil, mit der Ignoranz des Haftbefehls wollen beide, also Orbán und Netanyahu, den Strafgerichtshof muss sagen, vorsätzlich delegitimieren. Dafür war die Einladung ausgesprochen, deshalb nimmt Netanyahu sie eben auch an. Und beide, Netanyahu wie Orbán, wissen ja einen mächtigen Unterstützer an ihrer Seite und das ist Donald Trump. Und alle drei setzen damit ihr eigenes willkürliches Rechtsempfinden eben über internationales Recht. Was zählt, ist dann nur die Durchsetzung eigener nationalistischer Interessen. Und das heißt ja im Zweifelsfall das Recht des Stärkeren.
Wobei ja schon noch interessant ist, dass auch in Deutschland, also Friedrich Merz angekündigt hat, noch im Wahlkampf, dass Netanyahu auch nach Deutschland kommen könne, wenn er möchte, ohne Sorgen zu haben vor einer Verhaftung. Und Merz ist jetzt nicht unbedingt einer, bei dem man davon ausgeht, dass er den Strafgerichtshof einfach so übergehen würde. Relativiert das nicht auch das Vorgehen von Orbán jetzt?
Ja, aber er tut's ja. Er übergeht ihn ja. Merz hat da sich damit, also mit dieser Einladung, dir wird hier nichts passieren, eben der Koalition der Verächter internationalen Rechts angeschlossen. Unter Verkennung muss man ja ganz klar sagen, auch der Rechtslage. Mhm. Weil in Deutschland und eigentlich auch in Ungarn für die Vollstreckung von Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofs ist die Generalstaatsanwaltschaft zuständig. Und die Bundesregierung kann und darf einer Landesbehörde keine Vorgaben machen. Alles andere wäre eben ein Verstoß gegen das Prinzip der Gewaltenteilung. Und der, muss man ja sagen, das ist ein Grundpfeiler einer Demokratie. Das ist die unabhängige Justiz. Und offenbar sind für Merz wie für Orbán diese Grundpfeiler mal ebenso aushebelbar. Die Missachtung internationalen Rechts ist damit ja längst nicht nur eine Causa Orbán und Netanyahu. Und umso wichtiger ist es, das einfach nicht mal so hinzunehmen.
Das sagt Andres Feil. Vielen Dank.
Gerne.
Das war die Meinung von Andres Feil zur Frage des Tages auf Radio 3.
So long, but like the birds we move, we still sing our songs. A stagnant river only turns to mud, and yes, it's true, it gets tough, the normality of it all. And sometimes I am stuck, but I don't take the fall, 'cause I'm on your heartbeat. Now we're sailing, like we're floating alone.
heartbeat and it gets better. Feels like there's hope in it all. You tell me, darling, this is not right. We don't go out anymore, we don't even fight. But just when that thought starts to creep and bend your mind, we'll find that place and we'll talk, we'll be just fine. Cause roles not always straight, but we took the time. Cause I'm on your heartbeat, now I'm sailing. Feels like we're floating alone. I'm on your heartbeat, and it gets better. Feels like there's hope in it all.
Eisenreich-Quartett mit dem Lunatic Stomp hier auf Radio 3. Eigentlich soll bis 2030 in Berlin ein NSU-Dokumentationszentrum entstehen, als Erinnerungsort und eben als Dokumentationsort zum Terror des NSU, des nationalsozialistischen Untergrunds. Die Ampelregierung hatte sich auf dieses Projekt geeinigt, aber seit dem Bruch der Ampel ist unsicher, wie es mit diesem Projekt jetzt weitergeht. Für Angehörige wie Kamze Kubaschik, die Tochter von Mehmet Kubaschik, der am 4. April 2006 von Mitgliedern des NSU in einem Kiosk in Dortmund ermordet worden war, wäre das ein fatales Zeichen, wenn dieses Dokumentationszentrum nicht eröffnet werden kann. Sie hält die Erinnerung an die Opfer wach und sie meint:
Ich erlebe das derzeitige Ringen des NSU-Dokumentationszentrums als einen entscheidenden Schritt in der Aufarbeitung der unfassbaren Taten. Es ist wichtig, dass die Geschichte nicht vergessen wird und dass die Stimmen der Opfer gehört werden.
Die Bundeszentrale für politische Bildung, die hatte eigentlich schon ein Konzept für so ein Dokumentationszentrum entwickelt. Und was das für ein Konzept ist und welche Bedeutung so ein Zentrum hätte, aber und auch was das für Angehörige hätte, aber nicht nur für Angehörige, das bespreche ich jetzt mit Thomas Krüger, dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung. Guten Morgen, Herr Krüger.
Einen schönen guten Morgen.
Nochmal zur Erinnerung, der NSU hat 10 Menschen ermordet, 3 Bombenanschläge verübt, 15 Raubüberfälle begangen. An diese rechtsterroristischen Morde und Taten soll eben dieses Dokumentationszentrum erinnern. Was für ein Konzept hatten Sie dafür geplant?
Ja, zunächst erstmal muss man vorausschicken, es ist eine der dunkelsten Kapitel der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte und reiht sich ein in eine Reihe von rechtsterroristischen Taten nach dem Zweiten Weltkrieg, die eine Erinnerungslücke bedeuten in Deutschland. Und deshalb ist es so wichtig, das NSU-Verbrechen, also des nationalsozialistischen Untergrunds, zu erinnern. Wir haben als Bundeszentrale für politische Bildung den Auftrag bekommen, eine Machbarkeitsstudie zu entwickeln. Und die basiert ganz maßgeblich darauf, dass wir die Angehörigen und Überlebenden der NSU-Morde einbezogen haben, mit ihnen in den Dialog getreten sind, versucht haben, Vertrauen aufzubauen, was über die Jahre auch verloren gegangen ist, weil sich niemand um sie gekümmert hat, sie niemand angehört hat und sie auch für die Zeit als sogar die Behörden sie selbst und ihr eigenes Umfeld verdächtigt haben, diese Morde zu begehen, in eine missliche Situation geraten sind. Der Tod der Väter hat die Familien nochmal in die Armut getrieben und die Familien haben das, wenn man so will, als zweiten Tod erlebt. Sie sind oft in Armut gefallen, weil der Ernährer ausfiel in der Familie. Und all das sozusagen muss man mitbedenken, wenn man dieses Thema aufarbeitet und auch mit Empathie sich derjenigen zuwendet, die oft allein gelassen worden sind. Und dieses Staatsversagen ist eben eines der Kernbereiche unseres Konzeptes. Wir planen ein zentrales Dokumentationszentrum in Berlin und dezentrale Orte, die erinnern an die Morde der NSU-Opfer in den jeweiligen Städten, aus denen sie kommen. Und darauf aufbauend sozusagen soll eine große Dauerausstellung entstehen, ein Archiv, Forschungsinfrastruktur und natürlich auch Arbeitsmaterialien für den Schulunterricht, weil es ja wichtig ist, dass man vor allem für die nächste Generation dieses Ereignis erinnert und einordnet in die bundesdeutsche Geschichte und sozusagen damit auch eine Richtschnur gibt.
Also wir hören, das ist ein sehr umfassendes Konzept, was Sie da eigentlich schon entwickelt haben. Was würden Sie denn sagen, was genau steht da im Fokus? Also die Zusammenarbeit mit den Opfern und die mit einzubinden, das ist natürlich ein total sinnvoller Schritt. Aber was genau, worum geht es, was wollen Sie konkret vermitteln in so einem Dokumentationszentrum, das dann vielleicht alle Menschen besuchen können in Berlin?
Ja, also wichtig ist, sind eigentlich zwei Aspekte. Zum einen die Dimension von Einordnung dieser NSU-Morde in die bundesdeutsche Geschichte. Zum Zweiten geht es ganz maßgeblich darum, auch die Geschichte der Familien zu erzählen, was das für eine Bedeutung hatte. Das sind Familien, die in Deutschland gelebt haben, die integriert waren und die auf einmal verdächtigt worden sind, eine Mordtat begangen zu haben, die eindeutig, wie wir heute wissen, aus rechtsextremen Kreisen vorbereitet und durchgeführt wurde. Und da ist die Gesellschaft gefordert, Empathie zu zeigen, deutlich zu machen, diese Menschen gehören zu unserem Land und sie haben hier Steuern bezahlt, sie haben hier gearbeitet und das geht einfach nicht, dass es ein Schweigen über diese Mordspur des NSU gibt. Und deshalb ist es wichtig, das zu einem gesellschaftlichen Thema zu machen. Mhm. Ein gesellschaftliches Thema, was die Menschen in unserem Land erinnert, was da passiert ist. Und wie auch Zivilgesellschaft und Gesellschaft insgesamt aufstehen muss, um eben diese Straftaten, diese ja, politisch motivierten Morde zum gesellschaftspolitischen Thema zu machen. Wichtig ist es, dass die nächste Generation damit etwas anfangen kann. Wir sind jetzt über 20 Jahre, 25 Jahre nach dem ersten Mord des NSU und viele Schülerinnen und Schüler wissen überhaupt nichts mehr mit diesen drei Buchstaben NSU anzufangen. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, das jetzt zum Teil des öffentlichen Gedächtnisses zu machen.
Wir haben mit der Tochter gesprochen von einem der Opfer, Gamze Kubaschik, die Tochter von Mehmet Kubaschik. Und sie hat eine ganz klare Forderung an die Politik jetzt.
Von der neuen Koalition fordere ich, dass sie sich aktiv für die Unterstützung und den Abschluss dieses Projektes einsetzen. Es braucht nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Aufklärung und zur Bekämpfung des Rassismus, der hinter diesen Taten steht.
Im Februar ist ja der Gesetzentwurf für dieses Dokumentationszentrum erstmal gescheitert. In den Koalitionsverhandlungen wird das Thema jetzt wieder aufgerollt. Befürchten Sie, dass das ganze Projekt noch scheitern könnte oder sind Sie guter Dinge, dass das jetzt konkret weitergehen kann?
Also ich habe die Hoffnung, dass die Signale, die eigentlich im Zusammenhang des Anhörungsverfahrens wo ja die Hauptkritik war, dass das jetzt zu schnell geht und ein Abwägen der verschiedenen Argumente nicht mehr möglich war, dass eben diese Situation, diese Ausgangssituation, die Koalitionäre, die jetzt miteinander verhandeln, nicht zu dem Ergebnis führt, das ganze Projekt auf die Seite zu legen. Im Gegenteil. Mein Eindruck war eigentlich, dass es in allen Fraktionen über die Parteigrenzen hinweg ein sehr empathisches Verhältnis dazu gab. Einige sind sicherlich anderer Meinung, aber das darf sich aus meiner Sicht nicht durchsetzen. Nehmen Sie mal die Situation, also die Angehörigen und Überlebenden haben jetzt sozusagen gemeinsam mit uns, mit der Bundeszentrale, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen großen Beitrag geleistet, die Hintergründe der Familienschicksale aufzubereiten und es ist da Hoffnung und Vertrauen gewachsen. Und ich glaube, wir würden dieses Vertrauen verspielen, wenn jetzt sozusagen in den Koalitionsverhandlungen eine Entscheidung getroffen wird, dieses Dokumentationszentrum nicht zu realisieren. Das sind wir den Angehörigen und Überlebenden schuldig. Wir sind es der Gesellschaft schuldig, die ein Bewusstsein dafür entwickeln muss, dass diese Taten des NSU zu den dunkelsten Kapiteln unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg gehört. Und das muss einfach eine Erinnerungslücke gefüllt werden, die wir mit großer Scham, mit großer Sorge betrachten müssen. Wo geht unser Land hin? Und ich glaube, Politik hat eine große Verantwortung dafür, auch ein Stück Orientierung und Richtschnur zu geben. Und die Aufarbeitung des NSU kann da einen ganz wesentlichen Beitrag leisten.
Das sagt Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, die eben ein Konzept für ein NSU-Dokumentationszentrum erstellt hat in Berlin und auch in anderen deutschen Städten. Und dieses Konzept ist nun auf die Realisierung angewiesen durch die neue Regierung. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3.
Nicht zu danken.
Alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar que suceda sobre todo es casta de perfume tenue, corro la cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres niva, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Quiero
libretín de salda. Me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar que su cena, sobre todas gasta de perfume tenue, corro la cerrada. Ni un raso de luna filtrado me haya, una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres libre, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Las carnes festejando abajo, tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanco.
Das ist ein finnisches, weibliches Tango-Trio, die hier ein Gedicht aus Argentinien vertonen. Alfonsina Storni hat dieses Gedicht geschrieben, ein frühes Gedicht über weibliche Selbstbestimmung. Tu me quieres blanca, du willst mich weiß.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Anne Spohr und wir sprechen über einen, dessen Namen wahrscheinlich jeder kennt, Giacomo Casanova. Casanova ist für viele gar nicht so ein Name, sondern eher so ein Synonym für Verführung oder man denkt auch an Schürzenjäger oder Frauenheld.
Casanova, ihr seid der berühmt-berüchtigste Frauenheld mit dem längsten Register an Eroberungen.
Ja, und sogar zum geflügelten Wort ist er geworden als Vorstadt-Casanova oder Westentaschen-Casanova. Mhm. Giacomo Casanova ist genau heute vor 300 Jahren geboren in Venedig im Jahr 1725. Im selben Jahr komponierte Vivaldi seine vier Jahreszeiten, natürlich auch den Frühling.
Ja, eine schöne Erinnerung. 300 Jahre alt.
Wahnsinn, unfassbar, was Casanova alles war. Promovierter Jurist, Schriftsteller, Bibliothekar, Dichter, Philosoph, Übersetzer, Chemiker, Alchemist, Mathematiker, Historiker und Diplomat, okay. Glücksspieler, Geheimagent, Freimaurer und Abenteurer. Aha. Bekannt wurde er natürlich durch seine Schilderungen vieler Liebschaften, aber auch durch seinen Ausbruch aus dem Staatsgefängnis unter dem Dach des Dogenpalastes. Dort wurde er 1755 ohne Begründung 15 Monate lang festgehalten. Ihm gelang zwar die Flucht, allerdings zwang ihn das, seiner Heimatstadt jahrzehntelang dann fernbleiben zu müssen, also Venedig. Casanova soll insgesamt mit deutlich mehr als 100 Frauen und Mädchen im Bett gewesen sein. Carlo Parodi hat vor 7 Jahren in Venedig ein Casanova-Museum gegründet. Der will Casanova trotzdem nicht als sexsüchtigen Schwerenöter sehen.
Es ging nicht nur darum und er war ganz sicher niemand, der Frauen ausgenutzt hat, sondern er hat sie wirklich geliebt. Das zeigen auch die vielen Briefe, die er und diese vielen Frauen sich geschrieben haben. Es war wirklich Liebe und nicht nur Sex und Schluss.
Non era solo sesso puro e basta.
Also nicht nur basta. Mhm. Wer sich Casanova nähern möchte, dem sei sein Werk Geschichte meines Lebens ans Herz gelegt. Am besten in der Übersetzung von Heinz von Sauter oder heute Abend Arte anschalten. Denn da kommt eine Doku um 21.55 Uhr. Giacomo Casanova, mehr als ein Don Juan. Ich werde mir das angucken.
So viele Facetten, die du da aufgezählt hast, ja. Anne. Da bin ich auch gespannt.
Ja, wusstest du gar nicht.
Ne? Nee, wusste ich nicht. Siehst du? Ich verbinde ihn auch noch mit diesem Schützenjäger.
Kannst du noch was lernen hier?
Jetzt haben wir eine traurige Nachricht. Der US-Schauspieler Val Kilmer ist gestorben.
Das berichtet die New York Times unter Berufung auf die Tochter von Val Kilmer. Val Kilmer, die Älteren von uns werden sich erinnern an den Film Top Gun aus dem Jahr 1986 mit Tom Cruise in der Hauptrolle des Maverick. Und Val Kilmer spielte damals Mavericks Gegenspieler Iceman. Er verkörperte oft gequälte Charaktere, zum Beispiel Jim Morrison im Film The Doors oder auch Batman. Allerdings lief nicht immer alles glatt für Val Kilmer. So mancher Film floppte auch, denn Val galt als streitlustiger Mensch und das soll ihm in Hollywood auch ein paar Rollen gekostet haben. Im Jahr 2017 hatte Val Kilmer seine Kehlkopfkrebsdiagnose öffentlich gemacht. Zwar hat er den Krebs überwunden, allerdings nach Chemotherapie und Luftröhrenschnitt hatte er seine alte Stimme vermisst. Das hat er mal in einem TV-Interview gesagt. gesagt. Und von Top Gun gab es ja dann ein Sequel aus dem Jahr 2022 und da hat Val Kilmer auch einen kurzen Auftritt. Seine Stimme wurde dann KI-gestützt produziert und vor 4 Jahren hatte in Cannes der Dokumentarfilm Val über das Leben des Schauspielers Val Kilmers Premiere und da hatte Val Kilmers Sohn die Stimme geliehen. Kilmer wurde 1959 in Los Angeles geboren, hat auch da seine Schauspielkarriere gestartet, wurde zum Hollywood-Star und gestern ist Val Kilmer nach Angaben der New York Times infolge einer Lungenentzündung in Los Angeles gestorben.
Und du hast einen Tipp für uns an und der führt uns nach Brandenburg in das Minsk Kunsthaus Potsdam.
Da ist derzeit die Ausstellung Im Dialog, Sammlung Hasso Plattner, Kunst aus der DDR zu erleben. Gezeigt werden 50 Werke aus dieser Sammlung Hasso Plattner von Künstlern wie Gudrun Brühne, Johannes Heisig, Harald Metzkes, Nuria Quevedo, Robert Rehfeld, Cornelia Schleime, Gabriele Stötzer und viele andere Künstlerinnen und Künstler sind dabei. Man kann dann die unterschiedlichen Lebenswege der Kunststadt nachvollziehen, natürlich eingeordnet in den historischen Kontext. Auch ihre individuellen Vorstellungen von Kunst, ihre Reibungspunkte und Differenzen mit der Gesellschaft, in der sie lebten oder auch die Arbeitsbedingungen jedes Einzelnen. Geöffnet ist heute von 10 bis 19 Uhr. Tickets kosten 8 bis 10 Euro.
Na dann ab nach Potsdam.
Ja.
Vielen Dank, Anne.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Sie kann Kurt Weill, sie kann Judy Garland und Edith Piaf. Großes Haus und kleine Bühne. Berlins große Stimme. Katharine Mehrling. Die Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin kommt nun zu uns in den guten Salon. Den Salon von Petra Gute in Studio 14 der RBB Dachlounge. Dort befragt die RBB Kulturjournalistin Kulturmenschen aus Berlin und Brandenburg. Gesprächsstoff gibt es mit Katharine Mehrling reichlich. Über das neue Album in Berlin. Oder auch den Liederabend Lonely House an der Komischen Oper. Der gute Salon mit Katharine Mehrling. Am 9. April, 19 Uhr. Einfach anmelden auf radio3.de, wie es euch gefällt.
pure black or white. 'Cause I believe in a world where we all belong. And I'm so tired of seeing every good man gone.
Stimme von Melody Gardot. Wenn Sie mehr über diese Stimme erfahren wollen, Samstagabend, 23 Uhr, da geht es hier in The Voice auf Radio 3 um Melody Gardot, eine Stunde lang. Und jetzt sprechen wir über die SWR-Bestenliste, Bücher-Bestenliste. Die ist anders als die Spiegel-Bestsellerliste, weil die Spiegel-Bestsellerliste orientiert sich an den Verkaufszahlen und die SWR-Bestenliste, das ist eine Empfehlungsliste von Menschen, die sich mit Büchern befassen, und jeden Monat landen da eben diese persönlichen Leseempfehlungen von 30 verschiedenen Kritikerinnen und Kritikern auf dieser Liste. Unsere Radio 3 Literaturredakteurin Anne-Dore Krohn, die gehört auch zur Jury dieser Liste und weiß, welche Romane auf der neuen Liste stehen. Guten Morgen, Anne-Dore.
Hallo, guten Morgen.
Du hast zwei Empfehlungen aus der Liste dabei, aber erstmal, wer steht denn da überhaupt so drauf auf der Liste im April?
Ja, so ein Name finde ich, den muss man erwähnen, weil der gerade wahnsinnig viel Aufmerksamkeit kriegt und auf fast allen Listen gerade steht, nämlich Christian Kracht mit seinem Roman Er. Der war ja auch nominiert auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse mit diesem Roman über einen Innenarchitekten. Und und er steht eben auch auf der Spiegel-Bestsellerliste diese Woche. Also das ist die einzige Überschneidung zwischen Bestsellerliste und Bestenliste diese Woche. Und die Bestenliste, die bietet aber eben auch Titeln eine Chance, die sich sonst nicht so im großen Stil verkaufen, weil sie sich in literarischen Nischen zum Beispiel bewegen. Also diesen Monat ist zum Beispiel ein Langgedicht drauf von Nadja Küchenmeister, Der große Wagen. Und das hätte wahrscheinlich auf der Bestsellerliste wenig Chancen, einfach weil es eine Nische ist, nicht wegen der Qualität. Und das ist eben das Schöne an der SWR-Bestenliste, dass sie immer Titel eben hochhebt, die sonst vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Was besonders ist diesen Monat im April, ist, dass der 8. Platz der SWR-Bestenliste gleich dreimal besetzt ist. Mhm. Also es gibt 3 8. Plätze. Das liegt daran, dass diese Bücher alle dieselbe Punktzahl bekommen haben. Also wir vergeben ja immer Punkte. Mhm. Und die Punktzahlen bestimmen dann eben die Rangfolge. Und deswegen gibt es 3 8. Plätze, nämlich den hebräischen Schriftsteller Chaim Nachman Bialik, dann Arno Frank und Christine Wunicke.
Und du hast auch 2 Titel dabei, die du uns jetzt besonders empfehlen und ans Herz legen möchtest. Was sind das für 2 Romane?
Ja, zum einen wirklich den Spitzentitel dieser Aprilliste, und zwar Nina Bußmann mit dem Roman 3 Wochen im August, und den 2. lyrischen Titel auf dieser SWR-Bestenliste diesen Monat, nämlich Marion Poschmanns Die Winterschwimmerin. Die ist diesen Monat auf dem 6. Platz. Das sind beides Autorinnen, die in Berlin leben. Und beide Titel sind für mich in diesem Monat ja irgendwie ganz besonders. Die Winterschwimmerin ist eine Verslegende. Das ist auch der Untertitel. Und dieses Buch ist tatsächlich in Versen geschrieben. Mhm. Also teils gereimt, teils nicht. Marion Poschmann ist eine Autorin, die durch ganz genaue Beobachtungen und vor allem poetische Naturbeschreibungen auffällt. Am bekanntesten ist vielleicht ihr Roman Die Kieferninseln. Damit war sie 2017 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und beeindruckende Naturbeschreibungen gibt es auch in Die Winterschwimmerin. Da heißt es zum Beispiel, das Zittern der Espen hat sich auf die blitzende Fläche gelegt, kommt in Wellen, ebbt ab kommt zurück. Also ganz genaue Beschreibungen. Und es ist auch kein Wunder, dass diese Autorin auch mal den Preis für Nature Writing erhalten hat.
Wunderbar, was Sprache kann. Sehr schön. Und auch dieser Titel, Winterschwimmerin. Steigt da wirklich eine Frau im Winter ins Wasser? Oder gibt es dieses Bild?
Ja, das ist ja wirklich gerade ein Trend. Also immer, wenn ich an Seen vorbeikomme in Berlin-Brandenburg, oder? Kennst du auch?
Total. Viele Freunde, die den ganzen Winter über irgendwo baden gehen. Für ein paar Minuten.
Genau, da gehen immer irgendwie Menschen ins Wasser, egal zu welcher Jahreszeit. Ich mache das auch manchmal. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Man ist danach total wach und so ein bisschen high.
Ja.
Die körpereigenen Hormone. Jedenfalls bei Marion Poschmann gibt es auch so eine Frau, die heißt Thekla, angelehnt an eine Heilige aus dem Neuen Testament. Aber diese Thekla geht eben auch ganz buchstäblich und regelmäßig in der kalten Jahreszeit schwimmen. Und das wird sehr sinnlich beschrieben, wie extrem diese Erfahrung ist. Also diese Eiseskälte, dann diese Hitze danach, die Oberfläche des Wassers, in die man eintaucht, die nassen Blätter am Ufer unter den nackten Füßen. Aber in Die Winterschwimmerin kommt es noch zu einer Begegnung und da wird es fantastisch, da dreht es so ab. Diese Thekla, die begegnet einem Tiger und die schmiegt sich dann im Badeanzug an dieses wilde Tier an und bändigt ihn. Also das ist wirklich sehr speziell. Sie liegt beim Tiger und die Welt steht still, heißt es da. Das ist auch total ironisch an vielen Stellen und gleichzeitig poetisch flirrend. Also ein schmales Buch über Mensch und Natur, über stark und schwach, kalt und warm. Eine echte Entdeckung, finde ich, nicht nur im Winter.
Sehr spannend. Und du hast noch ein zweites Buch, was du uns vorstellen möchtest. Hast du vorhin schon gesagt, ist auf Platz 1 gelandet, der aktuellen Bestenliste, Nina Bußmann. Was ist das für ein Roman? Was gefällt dir daran?
Ja, 3 Wochen im August und so ist auch die Handlung. Also es konzentriert sich auf 3 Sommerferienwochen, in denen sich zwischenmenschliche Beziehungen ausloten und verdichten und das Ganze unter der Sonne Frankreichs. Da ist eine Elena gestresst, eine Kunstkuratorin, die mit ihren Kindern 3 Wochen in einem Haus in Frankreich verbringt und sie nimmt aber das Kindermädchen mit und eine Freundin ihrer Tochter. Also es sind 5 Menschen, später dann 7, es kommt noch unerwarteter Besuch. Und diese Menschen lässt Nina Bußmann dort in Frankreich aufeinander los am funkelnden Pool und bringt sie in verschiedene Beziehungen miteinander. Und da gibt es manche überraschende Wendungen. Und literarisch ist das wirklich meisterhaft, wie so ein vermeintlich unbeschwerter Sommer am Atlantik mehr und mehr zur Katastrophe wird. Wie diese Idylle getrübt wird, nicht nur, weil es Waldbrände gibt, sondern eben auch vor allem wegen Eifersüchteleien, Abhängigkeiten, Zwischenmenschlichem. Irgendwann verschwindet sogar eine dieser Personen. Also es ist ein ganz unheimlicher, schwebender, psychologisch sehr fein ausgearbeiteter Roman. Und ich freue mich sehr, dass der diesen Monat auf Platz 1 steht auf der SWR-Bestenliste.
Und es ist eine deiner 2 persönlichen Empfehlungen von Anne-Dore Krohn. Einmal Nina Bußmanns Roman 3 Wochen im August, hat 317 Seiten, kosten 25 Euro. Und Marian Poschmanns Die Winterschwimmerin, hat nur 80 Seiten, kosten 22 Euro. Und die ganze SWR-Bestenliste, die finden Sie auf allen Webseiten der ARD und auch in der ARD-Audiothek. Und ich sage ganz herzlichen Dank dafür, Anne-Dore Krohn.
Tschüss, schönen Tag.
Je suis pas soulagé. Moi, y'a coupa, moi, y'a provoqué personne. Le vin rouge à rouge, monsieur.
Von der Elfenbeinküste, Magic System heißt diese Band. Ihr Album heißt Radio Africa und der Song hier So Loud auf Radio 3. Das ist eine Melodie, die für viele Erinnerungen weckt. In den 70ern, 80ern kannte diese Melodie wahrscheinlich jeder. Dalli Dalli, diese Fernsehshow, moderiert von Hans Rosenthal, einer der beliebtesten Showmaster der Nachkriegsgeschichte in Deutschland und ein Showmaster mit einer sehr bewegten deutschen Geschichte, denn er hat den Zweiten Weltkrieg als Jude in Deutschland erlebt und überlebt und ist dann eben zum berühmten Showmaster geworden. Und dieses Leben, das wird gerade viel erzählt, denn Hans Rosenthal wäre heute 100 Jahre alt geworden. Er erzählt seine Geschichte selbst in seiner Autobiografie Zwei Leben in Deutschland, heißt die, über seine Zeit in Nazi-Deutschland und eben seinen Erfolg dann im Fernsehen. Und wir haben hier auf Radio 3 mit seinem Sohn gesprochen, mit Gerd Rosenthal, und der hat erklärt, wie sein Vater zum Schreiben gekommen ist.
Es gab zwei Zeitschriften, die geschrieben hatten, Hans Rosenthal ist jemand, den man gerne als Nachbarn hätte. Und ich glaube, das war auch mit einem Zeitpunkt oder mit einem Grund dafür, dass er gesagt hat, ich muss jetzt eigentlich mal sagen und offenlegen, was dieser nette Nachbar in Deutschland erlebt hat.
Das sagt der Sohn von Hans Rosenthal. Und zum 100. Geburtstag lädt das Jüdische Museum in Berlin um 18 Uhr heute zu einer Geburtstagsgedenkveranstaltung ein. Und auch das ZDF erinnert an Rosenthal. In der ZDF-Mediathek sind zwei Produktionen über ihn zu sehen, ein Spielfilm und ein Dokumentarfilm. Und über diesen Spielfilm, sein Biopic Rosenthal, haben wir hier auf Radio 3 mit dem Regisseur gesprochen, Oliver Hafner. Der Film schildert einen besonderen Moment im Leben von Hans Rosenthal, ausgerechnet am 9. November 1978, 40. Jahrestag der Reichspogromnacht. Da sollte Dalli Dalli laufen und Hans Rosenthal sollte da im deutschen Fernsehen Frohsinn verbreiten. Wie sehr Rosenthal darunter gelitten hat und warum er sich dann nicht so sehr zur Wehr gesetzt hat, das hat der Regisseur Oliver Hafner uns auf Radio 3 so erklärt.
Er hat ja schon ein Jahr vor diesem Termin sich beim ZDF darum bemüht, dass die Sendung verschoben wird, worauf das ZDF nicht eingegangen ist. Es gibt auch Äußerungen von ihm, wo er sagt, die Menschen, die mir heute zujubeln, da hätte mich manch einer vielleicht auch verraten und ausgeliefert. Ich glaube, es war eine tiefsitzende Erschütterung, die ihn einfach davon abgehalten hat, diese jüdische Vergangenheit zu thematisieren. Und ein großes Pflichtbewusstsein von Hans Rosenthal, seinen Verpflichtungen auch dem ZDF gegenüber zu erfüllen.
Also viele Erinnerungen an Hans Rosenthal heute, an seinem 100. Geburtstag am 2. April. Und auch wir auf Radio 3 erinnern an ihn. Und Sie finden alle Gespräche über ihn mit den Kindern von Hans Rosenthal und mit dem Regisseur Oliver Hafner auf unserer Seite radio3.de oder auch in unserer Radio 3 App. Ooh.
nobody mess with my soul no more. No more. I ain't gonna be the kind that does what she's told no more. No more. No man owns me, I belong to God. I'm just passing through on this earthly star. They don't make a scene no more, no more. I don't care about rebuke and scorn. I've been struggling right along since I've been born. So no more, no more. Do you hear me? Never no
Max liebt die Tochter des Erbfürsters, Agathe. Doch Hochzeit gibt's nur, wenn Max ein genialer Probeschuss gelingt. Ein ziemliches Handicap. Ein Trick muss her. Die magischen Freikugeln treffen jedes Ziel. Nur sind sie auch Teufelszeug. Webers romantische Oper Der Freischütz. Liebe, Magie und sogar ein Happy End. Die Musik hinreißend. Das Abenteuer in der Wolfsschlucht ist jetzt in den Konzertsaal verlegt. Antonello Manacorda dirigiert ein herausragendes Sängerensemble, den RIAS Kammerchor Berlin und die Kammerakademie Potsdam. Der Freischütz in einer konzertanten Aufführung am 28. April im Nikolaisaal Potsdam und am 5. Mai in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch legen zur Stunde die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vor. Wie vorab bekannt wurde, ist die Zahl der erfassten Straftaten insgesamt gesunken. Zugleich nahm die Zahl der Gewalttaten zu. Aus dem Hauptstadtstudio Björn Dake.
Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr gut 5,8 Millionen Straftaten. Das sind 1,7% weniger als im Jahr davor. Die Gewalt nimmt zu. Die Statistik des Bundeskriminalamts verzeichnet laut Berichten ein deutliches Plus bei Kindern, Jugendlichen und nichtdeutschen Tatverdächtigen. Die höhere Kriminalität von Ausländern in der Statistik hängt demnach auch damit zusammen, dass deren Anteil in der Bevölkerung insgesamt steigt. Die polizeiliche Kriminalstatistik sorgt immer wieder für Kritik, denn sie kann das Kriminalitätsgeschehen nicht realistisch abbilden. Auf der einen Seite werden viele Straftaten nicht angezeigt, auf der anderen Seite enthält sie alle Tatverdächtigen, auch die, die später von Gerichten freigesprochen werden.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner dringt darauf, die Ringbahnbrücke der A100 so schnell wie möglich neu zu bauen. Der CDU-Politiker begrüßte, dass der Bund gestern zugesagt hat, 150 Millionen Euro für eine neue Autobahnbrücke bereitzustellen. Jetzt müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, so Wegner im RBB 24 Inforadio.
Meine Erwartungshaltung ist, dass wir hier wirklich alle Instrumente ziehen, dass die Baumaßnahmen nach Möglichkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen, dass wir schnellstmöglich den Verkehrsfluss wieder sichern. Das geht leider nicht in wenigen Wochen und auch nicht in wenigen Monaten. 2 Jahre wäre eine gute Zeit eigentlich, obwohl das auch schon ganz schön eine Belastung bedeutet, 2 Jahre.
Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, CDU. Die Brücke ist seit rund 2 Wochen wegen Schäden komplett gesperrt. Inzwischen ist deshalb auch der S-Bahn-Ring unterbrochen. US-Präsident Trump will seine Zollpolitik weiter verschärfen und heute neue Zölle bekannt geben. Es wird damit gerechnet, dass die USA die Abgaben überall dort anheben werden, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Morgen treten in den USA außerdem pauschale Aufschläge auf Autoimporte in Kraft. Die IG Metall-Vorsitzende Benner sagte im RBB 24,